Herzlichen Dank, dass ihr mich mal wieder eingeladen habt. Ich freue mich immer wieder hierher zu kommen. Wir sind ja nun schon seit einiger Zeit Partner und es fühlt sich immer so ein bisschen an wie, na, ihr seid der große Partner und ihr helft uns und wir freuen uns ganz toll, dass wir so einen Partner wie euch haben. Also es ist ganz toll, dass ihr als Gemeinde hinter uns steht, hinter dem, was wir in Frankfurt tun. Gemeindegründung ist da irgendwie auch was Spannendes und Tolles, es macht viel Spaß, aber es ist manchmal auch was Herausforderndes und da ist es ganz wichtig, dass wir da nicht so alleine dastehen, sondern dass wir Leute haben, wo wir wissen, die kümmern sich, die denken an uns, die beten für uns, die helfen uns auch ganz praktisch durch finanzielle Unterstützung und ich finde es ganz toll, dass ihr als Gemeinde da hinter uns steht und ich freue mich immer wieder mal hier zu sein. Also wenn in meinem Terminkalender steht, Predigt in Darmstadt, das ist echt so ein Termin, wo ich denke, ja, das freut mich, cool, dass ich da mal wieder sein darf. Also schön, dass ich hier bin. Für diejenigen, die mich nicht kennen, Stefan Puß, bin eben schon vorgestellt worden, Gemeindegründer in Frankfurt. Und als Gemeindegründer habe ich ganz oft ganz interessante Gespräche. Also wenn man so Leute kennenlernt, und wir haben ja viel Kontakt mit Leuten, oft neuen Kontakt mit neuen Leuten, und darauf legen wir es ja irgendwie auch an, und dann gibt es oft so dieses Gespräch, was man halt hat, wenn man neue Leute kennenlernt und wo kommen sie so her und wer sind sie so. Und meistens ist eine der ersten Fragen, was machen sie denn beruflich? Und dann sage ich immer, was ich mache. Also dann sage ich halt, ich bin Theologe und ich gründe gerade eine neue Kirche. Und meistens lasse ich es da stehen und dann, das passt überhaupt nicht in das Konzept der meisten Menschen, dass man erstens so jemand wie ich ist und in der Kirche arbeitet und zweitens, dass man eine Kirche neu anfängt und alle fragen nach und wollen dann irgendwie wissen, was das bedeutet. Und daraus ergeben sich ganz oft ganz interessante Gespräche über Kirche. Und weil ich ja nun jemand bin, der Kirche neu gründet, sehen die Leute auch oft so die Chance dann darin, mir mal zu sagen, was sie alles sich so wünschen würden von Kirche. Oder sie sehen dann oft die Chance darin und sind mal ganz ehrlich und sagen, was für eine Außenwirkung Kirche manchmal hat. Und das ist ja das Thema heute, ne? Kirche oder Familie mit Außenwirkung. Wir sind ihr seid im Moment in einer Reihe, das heißt We are Family, das heißt, ihr denkt viel darüber nach, was die Familie Gottes, die sich Kirche nennt, denn so für Eigenschaften hat. Und heute ist das Thema Kirche oder Familie mit Außenwirkung. Und ich kriege ganz oft Feedback dann in diesen ehrlichen Gesprächen, dass Leute sagen, Kirche wirkt auf mich von außen irgendwie geschlossen, wie eine Gruppe von Leuten, die lieber unter sich sein wollen, die so ihre Regeln und ihre Denkweisen und auch ihr Aussehen und so haben, wie sie sich halt verhalten. Und wenn man dazugehören wollen würde, dann müsste man wahrscheinlich erstmal so werden, wie die Leute, die da drin sind. Das ist nicht besonders einladend. Das ist ehrliches Feedback von Leuten. Manches kann ich sogar verstehen. Und meine Sehnsucht oder unsere Sehnsucht mit Nordstern in Frankfurt ist, dass wir eine Kirche gründen wollen für genau solche Menschen. Für Menschen, die solche Gedanken über Kirche haben und wir eine Kirche bauen wollen, die eben so nicht ist, wie sie das beschreiben, sondern eine Kirche, die so ist, wie Dietrich Bonhoeffer das mal in einem Zitat, was mich sehr prägt und was bis heute auf unserer Homepage ganz groß draufsteht, gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Und es ist steil formuliert, weil er sagt damit eigentlich, dass sie nur dann Kirche ist und eigentlich aufhört, Kirche zu sein, wenn sie nicht mehr Kirche für andere ist. Wenn sie das ist, was manche Leute von außen wahrnehmen, vielleicht fälschlicherweise, vielleicht aber auch berechtigterweise. Und das ist die Sehnsucht, mit der wir nach Frankfurt gegangen sind, um eine Kirche zu bauen, die dann wirklich für andere ist. Wir wollten nicht eine Kirche bauen, wie wir die jetzt immer haben wollten. Also wir sind nicht mit 12 Leuten nach Frankfurt gegangen, um zu sagen, jetzt haben wir endlich mal Gemeindegründung, cool, da muss man auf niemand anderen mehr hören, jetzt können wir machen, was wir wollen und jetzt machen wir es so, wie wir das immer haben wollten, sondern wir wollen eine Kirche so bauen, dass Leute, die eben nicht zur Kirche gehören und die auch niemanden kennen, der zur Kirche gehört, der zu dieser Familie gehört und der das Tolle, was in dieser Familie Gottes drin ist und was man da alles erleben kann, noch gar nicht kennen. Wir wollen eine Kirche bauen, die so ist, dass sie für diese Menschen Kirche ist. Also eigentlich eine Kirche für die, die noch gar nicht da sind. Und ich möchte heute unter dem Thema Familie mit Außenwirkung und ausgehend von diesem Text drei Gedanken machen. Nämlich erstens, wie sieht denn eine Familie mit Außenwirkung überhaupt aus? Zweitens, warum ist es denn überhaupt wichtig, eine Familie mit Außenwirkung zu sein? Und drittens, wie können wir denn eine Familie mit Außenwirkung werden? Also erstens, wie sieht das aus? Zweitens, warum ist das wichtig? Und drittens, Wie können wir eine Familie mit Außenwirkung denn werden? Also erstens, wie sieht eine solche Familie aus? Die Praxis. Und es ist ganz wertvoll, wenn man in diesen ersten Vers, der eben vorgelesen wurde, mal reinguckt. Ich weiß nicht, wer von euch eine Bibel hat, kann es gerne mal aufschlagen. Es gibt ja verschiedene Übersetzungen. In der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung, wird dieser Vers folgendermaßen formuliert. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle immer hören. Und dann der zweite Vers, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber, dass Jesus so war, so empört, und sie sagten, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab, er isst sogar mit ihnen. Es ist interessant, wie das hier beschrieben wird. Und ich glaube, dass dieser Vers so schnell überlesen wird, weil er so eine Einleitung zu den schönen beiden Gleichnissen, die man vielleicht kennt, wenn man schon mal in der Gemeinde dabei war, kennt, so mit dem verlorenen Schaf und der verlorenen Münze. Aber dieser einleitende Vers ist so entscheidend wichtig. Und er beginnt damit, Jesus war ständig umgeben von diesen Menschen, von Menschen, die nicht dazugehörten. Und das ist, glaube ich, wichtig, das zu verstehen. Jesu Praxis, Jesus in der Zeit, wo er hier auf dieser Erde gelebt hat, war er ständig bei denen und sein Drang war ständig hin zu denen, die als Außenseiter galten, denen, die nicht als religiös galten, denen, die sich selber nicht als religiös beschreiben würden, nicht als fromm beschreiben würden und die auch von anderen als nicht fromm beschrieben wurden. Er war ständig bei dieser Gruppe von Leuten. Es war eine ganz gemischte Gruppe von Leuten. Hier sind beschrieben die Zöllner. In anderen Stellen, wo diese Gruppe auch beschrieben wird, geht es um Huren, es geht um Männer und Frauen, es geht um Arme und Reiche. Es geht um ganz unterschiedliche Gruppen, Nationalitäten, wahrscheinlich auch unterschiedliche Gesellschaftsschichten. Aber diese Gruppe hatten alle eines gemeinsam. Sie hatten nämlich gemeinsam, dass sie sich selbst nicht als die Frommen, nicht als die guten, frommen Leute bezeichnen würden, sondern eben die anderen. Und sie waren so nicht Teil dieser frommen Gruppe, dass sogar die Frommen immer sagten, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die sind so schlecht, die sind so da draußen. Und Jesus war ständig bei denen. Ich weiß nicht, ich bin früher in der Gemeinde groß geworden und mein Bild von Jesus früher so in der Sonntagsschule war immer, dass Jesus quasi diese 3 Jahre, die er gelebt hat, so durch Israel gezogen ist mit seinen 12 Jüngern und die sind dann immer, hatten so ganz tolle Gemeinschaft und haben ständig miteinander rumgehangen und haben abends immer ein Lagerfeuer gemacht und haben sich über das Reich Gottes und Jesus hat vom Vater im Himmel erzählt und so und die hatten so ganz intensive Gemeinschaften, waren ganz viel unter sich und ich glaube, wenn wir diesen Vers hier ernst nehmen, dann kann das nicht stimmen. Wenn ich die Geschichten von Jesus lese, dann sehe ich einen Jesus, der immer draußen war. Der immer, egal in welchen Raum du ihn gestellt hast, egal in welche Stadt du ihn hineingeführt hast, sein Drang war natürlicherweise nie hin zu denen, die fromm waren. Sondern er ist immer da drüben zu der Gruppe hingegangen, wo die Frommen nie hingegangen wären. Und wo Leute zusammen waren, die nicht fromm waren, die nicht religiös waren, die nicht zu den guten, frommen Leuten gehörten, da ging er hin. Und es war, glaube ich, manchmal so sehr, dass Petrus und Johannes manchmal zu ihm hingegangen sind und gesagt haben, Jesus, wir sind doch deine Jünger, kannst du dich auch mal um uns kümmern? Hallo? Ich meine, Jesus hat 3 Jahre mit denen gearbeitet. Und warum haben diese Jünger, diese 12, hinterher eine Kirche gegründet, die so bekloppt gewachsen ist, wie das dann passiert ist? Nicht, weil Jesus mit diesen 12 3 Jahre lang Kuschelclub gespielt hat und gesagt hat, wir bleiben jetzt schön hier unter uns, sondern weil er ihnen etwas vorgelebt hat. Er hat ihnen eine Praxis vorgelebt, er hat ihnen eine Familie mit Außenwirkung vorgelebt, eine intensive Gemeinschaft, die aber immer nach draußen geguckt hat, die nie gedacht hat, jetzt sind wir endlich mal unter uns, jetzt können wir schön so wir unter uns sein und schön bleiben. Und alle 2 Wochen gehen wir dann mal in so ein Dorf und reden mal mit jemandem, der noch nicht fromm ist. Sondern das war immer, das hat er jeden Tag, wenn er aufgestanden ist, er hat seine Zeiten auch mit seinen Jüngern gehabt und er hat auch seine Zeit mit seinem Vater alleine gehabt, aber er war immer, immer, immer draußen. Ich würde sagen, Jesus war Jesus für andere. Und deshalb ist eine Kirche daraus geworden, die Kirche für andere war. Eine Familie mit Außenwirkung. Martin Luther hat zu dem Thema mal Folgendes gesagt an seine Kirche. Und wie immer Martin Luther sehr herausfordernd. Die Herrschaft soll sein inmitten deiner Feinde. Und wer das von euch nicht leiden will, der will nicht sein von der Herrschaft Christi, sondern er will lieber inmitten von Freunden sein. Ja, in den Rosen und Lilien sitzen. Nicht bei Bösen, sondern bei frommen Leuten sein. O ihr Gotteslästerer und Christi-Verräter, wenn Christus getan hätte, wie ihr tut, wer wäre jemals selig geworden? Ich glaube, dass Luther da einen Punkt sehr deutlich erkannt hat, der den Bonhoeffer ausgedrückt hat mit Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Warum? Weil Jesus ein Jesus für andere war, weil Jesus diese Praxis gelebt hat. Er war ständig, und das steht hier, er war ständig bei denen, die nicht zu den Frommen gehörten. Ich habe Kirche auch nicht immer so erlebt. Ich habe Kirche oder Gemeinde viel in meinem Leben erlebt, dass es ganz schön schnell so wird, dass man sich nur noch mit sich selber beschäftigt. Ich kann mich erinnern, so groß geworden bin ich und habe mich ganz, ganz viel, eigentlich jeden Tag, jede freie Minute irgendwie in Gemeinde beschäftigt und aufgehalten. Das war toll. Und es war auch nicht schlimm, also nicht schlecht für mich, dachte ich damals. Aber es ging ganz viel darum, dass ich montags in der Jugendstunde war, dienstags im Chor, mittwochs in der Besprechung, dann für die Jungschaft, die donnerstags war und freitags im Jugendtreff und samstags habe ich dann mit meinen ganzen christlichen Freunden was gemacht und sonntags war man in der Gemeinde. Und ich glaube, ich habe ganz, ganz viel Zeit damit verbracht, dass Christen was mit Christen, bei Christen, über Christen, wegen Christen auf eine christliche Art und Weise machen. Aber ich weiß nicht, ob das die Idee von Jesus war. Ich glaube mittlerweile, dass es genau nicht seine Idee war. Mein erstes Auto, was ich hatte, das war ein alter Ford Fiesta. Den hat mein Vater mir geschenkt, weil er den nicht mehr haben wollte. Und den habe ich ein Jahr gehabt und dann habe ich ihn kaputt gefahren. Aber der hatte vorher schon ein Problem. Nämlich, wenn man fuhr und besonders, wenn man ein bisschen schneller fuhr und das Lenkrad losließ, dann fuhr der immer so nach rechts. Er hatte die Spur war nicht eingestellt. Man musste ständig dagegen halten, wenn man fuhr, um nicht vom Weg abzukommen. Und ich glaube, genauso ist es mit meinem persönlichen Leben als Christ und so, glaube ich, fühlt sich für mich auch als Kirche an. Wenn wir loslassen, dann dreht sich das irgendwie nach innen. Wenn wir nicht aktiv dagegen lenken, dann fängt Kirche merkwürdigerweise, und das kann man in der gesamten Kirchengeschichte sehen, dann fängt Kirche an, sich nach innen zu drehen. Und nicht mehr nach außen zu gucken, nicht mehr das zu tun, was Jesus getan hat. Nämlich jemand für andere zu sein. Und dann wird es meistens zuerst merkwürdig, dann wird es komisch und dann wird es irgendwann hässlich. Weil dann streitet man sich auf einmal um Themen, wo kein Mensch versteht, warum wir uns darüber streiten. Anstelle dahin zu gehen, wo Jesus immer hingegangen ist. Nämlich eine Familie mit Außenwirkung nach außen. Das ist ein herausfordernder Gedanke. Gerade, und ich sage das als Leiter einer Kirche, wo ich natürlich will, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und das ist ja gerade die Idee einer Familie. Also eine Familie, die sich nie sieht, ist irgendwie auch keine Familie. Aber ich glaube, wenn wir eine Familie sind, die sich hauptsächlich darum kümmert, sich um sich selber zu kümmern, sich selbst zu feiern, miteinander zu kuscheln, schön warm, schön gemütlich, immer unter uns, dann ist es nicht die Idee von Jesus und dann wird es langfristig auch merkwürdig. Wie ist es bei dir? Vielleicht bist du jemand, der so jemand wie mir mal ganz ehrliches Feedback über Kirche geben würde. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich bin da gar noch, fühle mich gar nicht so da drin. Dann würde ich dir gerne sagen, ja, dann Kirche ist genau für dich da. Und Kirche und Gemeinde, wie hier auch die Gemeinde in Darmstadt, ist genau eine Familie mit Außenwirkung. Es ist eine offene Familie. Hier ist Platz für jeden, der hier nicht dazugehört. Ganz egal, wie du bist, wie du aussiehst, wie du sprichst, wie du denkst, was für eine religiöse Einstellung du hast, was für moralische Regeln du lebst. Du bist erstmal willkommen in Kirche. Das ist die Botschaft, die wir in diese Welt haben. Und Kirche ist eine offene Familie. Und sie ist eine so offene Familie, dass sie eigentlich immer für das Kind, und wenn man das Beispiel so ein bisschen in die Richtung, für das Kind, was nicht da ist. Für die Kinder, die nicht da sind. Vielleicht bist du jemand, der sagt, in dem, Stefan, wie du das eben erzählt hast von dir früher, so geht mir das eigentlich schon irgendwie immer wieder mal. So habe ich das auch erlebt. Vielleicht bist du jemand, der längst zu dieser Familie gehört. Dann möchte ich dich herausfordern. Wo sind die Kontakte, die du hast zu Menschen, die du wirklich pflegst? Wie viele Menschen auf deiner Geburtstagsparty sind wirklich Menschen, die draußen sind? Und wie viel Zeit investierst du im Vergleich zu der Zeit, die du hier in der Gemeinde investierst, in Gruppen und Veranstaltungen und Strukturen und Programmen und so etwas allem? Wie viel Zeit im Vergleich dazu investierst du für wirkliche Beziehungsaufbau und Pflege mit Menschen, die draußen sind? Ich glaube, wenn man Jesus in einen x-beliebigen Raum gestellt hat damals, und da drüben waren Leute, die noch nichts von Gott kannten, die als die Sünder und die Bösen und die galten, die nicht dazugehören. Und da drüben war seine Gruppe von Jüngern und da drüben waren die Pharisäer, die sich selber sogar noch als besonders fromm hielten. Wo ist er hingegangen? Er hat nicht nachgedacht. Er ist immer dahin gegangen. Das war immer seine Tendenz. Und er hat die Jünger dahin mitgenommen. Das war das, was er gemacht hat. Und dadurch sind sie gewachsen. Und die da drüben, die Pharisäer, die haben ihn dafür gehasst. Die haben am Ende sogar dafür gekreuzigt, dass er so war, weil er sich nicht mit ihnen beschäftigt hat, sondern lieber mit den Verlorenen. Also als erstes, wie sieht das denn aus? Was ist die Praxis? Die zweite Frage, warum ist das überhaupt wichtig, eine Familie mit Außenwirkung zu sein? Oder man könnte sagen, was ist die Vision, was ist die Idee hinter dieser Praxis, die Jesus da hatte? Er erklärt das ja in diesen beiden Gleichnissen. Und das ist, dahinter steckt eine bestimmte Haltung, die Jesus hatte, ein bestimmter Gedanke. Der findet sich in diesen beiden Gleichnissen. Wenn man diese beiden Gleichnisse anguckt, dann sieht man, dass sie ziemlich parallel laufen. Sie haben beide die Kernelemente gleich. Nämlich erstens, jemand hat etwas, was ihm wertvoll ist. Dann geht dieses Wertvolle verloren. Dann lässt er alles andere zurück, um dieses Verlorene zu finden, um es zu retten. Dann, er geht wirklich los. Also er macht sich auf den Weg, er setzt eine Priorität auf das Losgehen und er fokussiert sich vollkommen auf das Finden. Und es wird dann gefunden. Es ist schon interessant, dass Jesus hier das zu den Frommen sagt, angenommen einer von euch. Also er geht zu denen, die niemals so leben würden und sagen würde, ey, das ist bei euch doch eigentlich genauso. Ihr schimpft mich hier für etwas, was ich mache, aber bei euch ist es doch eigentlich nicht anders, wenn ihr über eure Schafe nachdenkt. Und damit erklärt er seine Idee, seine Haltung hinter dem Ganzen. Und er greift eine Ebene tiefer als die Praxis. Er hat es nicht nur gelebt, sondern er hat auch manchmal erklärt, warum er so lebt. Warum das seine normale Tendenz war. Und das ist genau in diesen beiden Gleichnissen hier, kommt das zum Ausdruck. Die Idee dahinter ist, dass Jesus gesagt hat, ich bin so. Weil ich bin, und das sagt er in Lukas 19 mal, ich bin gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesu Auftrag war, geh auf die Erde und dann hol die Leute, die sowieso schon zum Reich Gottes sind, zusammen und dann hast du eine schöne Zeit mit denen und dann am Ende kommst du wieder zurück zu mir, zum Vater. Sondern sein Auftrag war, geh dorthin, um die verloren sind, zu retten. Um die nicht dazu zu gehören, zu meinem Reich, zu meinem Volk, zu meiner Familie zu retten. Und wenn er dann am Ende seines Lebens gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, dann hat das eine Botschaft für uns als Familie. Dann ist dahinter der gleiche Gedanke. Das theologische Konzept, womit man das beschreibt, nennt man Inkarnation. Also Menschwerdung, Fleischwerdung. Gott, der Geist, wurde Mensch. Und das hat er nicht nur an Weihnachten gemacht, wo er dann körperliche, menschliche Gestalt angenommen hat, sondern Jesus ist ständig inkarniert. Er ist ständig einer von denen geworden, wo er noch nicht war. Er ist ständig Teil einer Gruppe geworden, von der er eigentlich nicht dabei war. Und das hat er dann auch seiner Kirche gesagt. Er hat gesagt, genau das ist das, was ich von euch will. Wenn man egal welchen Auftrag man am Ende der vier Evangelien nimmt, ist es immer diese Idee, geht hin in alle Welt und sagt das allen. Sagt das weiter. Macht auch noch mehr Menschen zu Jüngern. Es gibt ein ganz interessantes Buch von einem Mann namens Rodney Stark. Das ist ein ganz bekannter Soziologe und er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Rise of Christianity. Und er untersucht in diesem Buch, also der Mann ist kein Kirchenmann, ist einfach nur ein Soziologe, hat mit Jesus nichts am Hut, aber es hat ihn so interessiert, mal zu untersuchen, wie die ersten 3,5 Jahrhunderte, wie die Kirche da gewachsen ist. Einfach als soziologisches Phänomen. Und es ist ein ganz spannendes Buch, macht da ganz tolle Rechnungen auf, wie schnell die Kirche, wie oft die sich verdoppeln musste, um dann zu wachsen. Und die Zahlen, die man annimmt, ist, dass so Mitte des ersten Jahrhunderts, also so nach Jesu Tod und Auferstehung, angenommen ungefähr so 1000 Gläubige waren. So zu Pfingsten, da wissen wir, erst waren es 120 und an dem Tag kamen dann direkt 3000 dazu. Also so angenommen, das waren am Anfang 1000. Und Mitte des 4. Jahrhunderts war die Kirche auf die Hälfte der Weltbevölkerung, also 33 Millionen Menschen angewachsen, innerhalb von 300 Jahren. Wenn man das sich soziologisch anguckt, dann ist das ein unglaubliches Wachstum. Und zwar nicht nur innerhalb von einer Generation, sondern für lange, lange Zeit. Und dieser Rodney Stark hat, nachdem er das alles untersucht hat, folgendes gesagt, ich zitiere. Der Grund, warum Kirche in den ersten 300 Jahrhunderten so enorm gewachsen ist, war, dass sie kontinuierlich ein nach außen gerichtetes soziales Netzwerk war. Durch eine Struktur direkter und persönlicher zwischenmenschlicher Beziehungen. Die meisten religiösen Bewegungen scheitern sehr schnell, weil sie sehr schnell zu geschlossenen Netzwerken werden. Die Kirche war so erfolgreich, weil sie eine Technik besaß, ein offen und nach außen gerichtetes Netzwerk zu bleiben. Und warum? Er sagt hier ja, weil sie eine Technik besaß. Ich würde sagen, sie haben keine Technik besessen, sondern sie haben eine Einstellung, eine Haltung gelebt, die Jesus ihnen gegeben hatte, mit auf den Weg. Nämlich diese Haltung, dass es nicht um die geht, die da sind, sondern dass es mit denen, die da sind, um die geht, die noch nicht da sind. Und das beschreibt er in diesen beiden Gleichnissen. Es ist wie ein Hirte, der 100 Schafe hat und eben ein Schaf verliert. Und dann sagt er sich nicht, oh, ich mache eine Rechnung auf, naja, 99 sind auch gut, warum jetzt losziehen, warum den Stress haben, ach komm, bleiben wir hier. Oder eine Frau, die immer noch 9 Münzen hat, die nicht sagt, ich, vielleicht finde ich sie irgendwann wieder, sondern die sagt, ich mache alles. Das ist schon fast verrückt, was diese beiden in diesem Gleichnis machen. Das würde vielleicht gar nicht mal jeder von uns so machen. Aber Jesus sagt, das ist die Idee, das ist die Haltung, die hinter dieser Praxis, die ich lebe, steckt. Und es ist ja auch interessant, die Zahlen sich genau anzugucken. Es ist ja ein merkwürdiges Verhältnis. Einmal geht es um 99:1, einmal um 9:1. Also die drinnen waren auch in diesen Gleichnissen immer deutlich mehr. Also das war nur ein Schaf, was verloren gegangen war. Aber nur wegen diesem einen Schaf lohnt es sich. Also man könnte ja ganz schnell sagen, ja, aber es sind ja auch so viele Leute schon dabei und die sind ja auch wichtig. Und Jesus hat immer gesagt, ja, cool, aber selbst wenn nur noch ein einziger da draußen ist und selbst wenn es Tausende da drin sind, dann müssen wir alle zusammen wegen dem einen da raus. Also Jesu Tendenz war immer raus, das war seine Haltung und seine Priorität. Und ich glaube, es ist spannend, darüber nachzudenken. Ich finde das eine totale, wenn ich ganz ehrlich bin, ich komme hier nicht als Gemeindegründer und sage, wir leben das, wie ist das eigentlich mit euch? Ganz im Gegenteil, ich finde es total herausfordernd. Ich finde es herausfordernd, in meinem täglichen Leben das einzubauen. Ich finde es herausfordernd, jede Woche Entscheidungen zu treffen. Und es ist so viel schöner und einfacher und netter und weniger Aufwand manchmal, wenn man einfach sagt, gut, wir kennen uns ja schon alle, dann rufen halt alle die, wir wollen halt abends was unternehmen, rufen halt die an, die wir kennen. Und das sind halt oft dann wir. Sondern irgendwie versuchen wir zu leben, nein, dann lass uns doch neue Leute kennenlernen. Lass uns dorthin gehen, wo die sind, die wir noch nicht kennen und die auch Jesus noch nicht kennen. Und das ist, glaube ich, das ist die Herausforderung, die, wo ich ständig irgendwie dagegen lenken muss und dagegen halten muss. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist das, wie Jesus gelebt hat und wie er auch gesagt hat, so sollen wir wohl offensichtlich leben. Jetzt könnte man sagen, gut, deshalb strengt euch jetzt mal kräftig an, so zu leben. Aber führt das wirklich dazu? Das setzt mich nur unter Druck. Das hilft nicht. Und ich glaube, dass in diesen Versen hier etwas drinsteckt, was nicht nur sagt, wie wir es machen sollten, sondern mein dritter Punkt, wie können wir zu einer Familie mit Außenwirkung werden? Oder das Herz einer Kirche für andere. Diese beiden Texte haben ja ein gemeinsames Ende, nämlich das Gesuchte wird gefunden und es geschieht dann etwas ganz, ganz Bemerkenswertes, nämlich dieses Schaf und diese Münze werden gefunden und die beiden gehen dann nicht einfach nach Hause und legen die Münze dahin, wo sie war, oder das Schaf zurück in den Stall und setzen sich hin und okay. Also hätte ja auch sein können, ne? Also stelle ich mir so vor, wenn ich so ein Schaf habe, was ausgebüxt ist und ich renne den ganzen Tag hinterher und schramm mir das Bein auf und, ne, und kann mich nicht darum kümmern, was zu Hause noch alles auf dem Schreibtisch liegt und finde dann endlich dieses dumme, blöde Schaf, was verloren gegangen ist und komme nach Hause und am Abend fragt mich ein Hirtenkollege, und wie war dein Tag so? Und ich sage so, oh ja, heute so einen Tag brauche ich nicht wieder. Ne? So ein Schaf ist ausgebüxt und ich muss da hinterher und stundenlang und find mal so ein Schaf, die haben ja auch keinen Sensor oder so und ich hab's jetzt festgebunden. Das ist nicht das Ende dieses Gleichnisses, sondern das Ende dieses Gleichnisses ist, dass dieser Hirte sich wie bekloppt freut und diese Frau auch. Sie machen eine Riesenparty und laden alle ein und man denkt sich, hä? Wirklich? Also ist das wirklich jetzt so toll, dass man da so ein Schaf oder so eine Münze findet? Aber das ist bei einer Familie mit Außenwirkung so. Es geht um Freude. Es geht nicht um Pflicht. Es geht darum, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die die Rettung feiern und die wissen, was Rettung bedeutet. Denn wir alle sind, wenn wir zu dieser Familie gehören, wissen wir, wir sind alle selbst Schafe, die verloren waren. Und wir wissen ganz genau, dass Jesus selbst sich eigentlich selbst beschreibt. Er beschreibt nicht nur das, wie er lebt, sondern er beschreibt eigentlich sich selbst, wenn er sich als einen Hirten beschreibt, der wegen dem einen Schaf losgeht. Aber die Realität ist, dass Jesus nicht nur losgegangen ist, um sein Schaf zu retten und zu suchen, sondern er hat sich selbst verloren, um uns zu retten. Jesus hat einige Zeit später, ist Jesus selbst als der gute Hirte gestorben für seine Schafe. Er hat sein Leben gegeben für seine Schafe. In diesem Gleichnis riskiert der Hirte nur sein Leben. Aber der wahre Hirte hat sein Leben geopfert für uns. Und wenn wir verstehen, und das ist der Kern der christlichen Botschaft, das ist das Evangelium, wenn wir verstehen, dass Jesus für uns sich hingegeben hat und wegen uns dieses Fest feiert mit seinem Vater oder im Himmel Party ist. Wenn wir verstehen, dass er das für uns getan hat, wenn wir es nicht nur als Botschaft verstehen, was wir tun müssen, sondern wenn wir das als etwas verstehen, was längst für uns passiert ist, dann dürfen wir oder dann werden wir, glaube ich, gar nicht anders können, als aus Freude über das, was Jesus für uns getan hat, das Gleiche auch zu tun. Nämlich, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt auch euch. Ich glaube, dass in diesem Evangelium mehr steckt, also in der Botschaft, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, mehr steckt, als wir manchmal glauben. Martin Luther noch einmal hat gesagt, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der herrlichen Gnade Gottes. Und wenn man sich die Geschichte von Luther anguckt, das, was Luther doch gefunden hat damals, war doch nicht eine neue Struktur von Kirche, war nicht neue Methoden. Ja, Luther hat nicht gedacht, okay, wie können wir die Kirche mal reformieren und wir überlegen, wir singen mal englische Lieder, deutsche war das damals, wir übersetzen die Bibel und wir machen eine neue Struktur von Leitung und solche Kleingruppen und sowas alles. Luther hat den Kern entdeckt. In Luthers Herz hat es in einem bestimmten Moment, als er Römer 3 gelesen hat, so intensiv Klick gemacht. Er hat endlich verstanden, dass es wirklich nur Gnade ist. Er hat das Evangelium auch vorher schon gekannt. Er war Professor, Doktor der Theologie. Er kannte die Bibel. Aber es hat so diesen Moment gegeben, wo es auf einmal Klick gemacht hat. Und er gemerkt hat, in dieser Botschaft im Kreuz steckt viel, viel mehr, als ich bisher gedacht habe. Bei uns in Frankfurt haben wir Cola-Automaten. Ich weiß nicht, ich habe die hier wahrscheinlich auch. Bei uns stehen die immer am Bahnhof oder in U-Bahn-Stationen rum. Und die funktionieren so, dass man oben Geld reinschmeißt und dann muss man so eine Nummer drücken und dann macht es irgendwie und dann kommt was raus, was man haben will. Problem bei den Dingern, also gerade bei den alten Maschinen, ist, dass man manchmal sowas reinschmeißt oben, ne, man hört so und es passiert nichts. Und dann muss man irgendwie so ein bisschen mal gegentreten und dann macht es klick und dann kommt die Cola raus. Und ich glaube, das Gleiche ist das, was mit Martin Luther war. Das Evangelium war eigentlich in ihm drin. Er hat das längst, kannte ganze Stellen der Bibel auswendig. Aber auf einmal hat Gott so gemacht und er hat verstanden, dass das Evangelium viel, viel mehr ist als nur etwas, was man nimmt, um Leuten zu sagen, die das noch nie verstanden haben, sondern dass es der Kern meines Glaubens ist. Dass die Botschaft, dass Jesus Christus der Hirte geworden ist für mich, der sein Leben für mich gegeben hat, ist das Faszinierendste geworden in seinem ganzen Leben. Dass Gnade nicht nur ein theologisches Konzept war, sondern die schönste Wahrheit in seinem Leben. Und in dem Moment ist bei ihm der Groschen gefallen. Und ich glaube, dass wir manchmal das brauchen, dass wir neu entdecken, was diese Botschaft des Jesus, dieser Hirte, für mich gewesen ist. Was das bedeutet. Meine Tochter Maya, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel hier schon mal erzählt habe. Meine Tochter Maya, als sie 2,5 Jahre alt war, wir gehen ganz oft in den Zoo. Wir haben eine Jahreskarte für den Zoo. Und als sie 2,5 Jahre alt war, waren wir im Zoo und bei uns in Frankfurt, ich weiß nicht, wer da schon mal im Zoo war, da gibt's sie geht am liebsten zu den, so den Raubkatzen, ne? So Tiger, Löwen und sowas, das finden sie ganz spannend. Und das Tigergehege bei uns ist relativ neu angelegt, das heißt, es ist nicht mehr so alt mit so Eisenstäben oder so und dann Katze drin, sondern das ist ganz natürlich gebaut mit Büschen und Wänden und dann gibt es so eine riesen Glasscheibe. Und sie stand genau vor der Glasscheibe, so, ne, und hat geguckt, wo der Tiger ist, 2,5 Jahre alt, und hat geguckt, wo ist er denn, und er war nicht da, und wir haben eine ganze Zeit lang da gestanden. Und dann hat sie sich zu mir rumgedreht und mich so angeguckt, und in dem Moment ist der Tiger von der Seite gekommen und genau vor ihr stehen geblieben und sich rumgedreht, und sie stand durch die Glasscheibe, so Auge in Auge mit dem Tiger. Und als 2,5-Jährige ist der Tiger sogar noch ein ganz klein bisschen größer. Und er hat sie wirklich so 2-3 Sekunden lang so fokussiert und ist dann weggegangen. Meine Tochter Maya hat da gestanden und 30 Sekunden oder eine Minute lang wie festgefroren und hat dann so mit so einem Widerhall irgendwann einfach nur angefangen zu schreien, weil sie die volle Majestät des Tigers abgekriegt hat. Sie hat das erlebt, was wir erleben würden, wenn wir durch den Dschungel laufen würden und ein Tiger da wäre. Sie konnte als 2-Jährige, für mich war das nicht ein Riesending, weil ich als Erwachsener weiß, dass eine Scheibe kann nichts passieren. Aber meine Tochter Maya als 2,5-Jährige konnte das nicht. Die hat nicht in ihrem Kopf gesagt, da ist eine Scheibe, kann mir ja nichts. Sondern sie hat die volle Majestät des Tigers erlebt und gespürt. Und das ist das, was ich mir wünsche für mich selbst, für mein eigenes Herz und für uns. Dass wir die volle Majestät des Evangeliums spüren und erleben. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn ich zu meiner Frau nach Hause komme und sie mich fragt, was hast du heute gemacht, Schatz? Und ich sage, ich habe einen Tiger gesehen. Dann macht es einen Unterschied in der Art und Weise, wie ich davon spreche, ob ich im Dschungel war oder ob ich im Zoo war. Wenn ich im Zoo gewesen bin, dann sage ich, ja, war ganz schön, wir haben mal wieder einen Tiger gesehen. Nichts Neues. Aber wenn ich im Dschungel war, dann werde ich Narben haben und dann werde ich gerammt sein um mein Leben und dann werde ich alle meine Freunde einladen und eine Party machen darüber, dass ich noch am Leben bin. Ich glaube, der Grund, warum mein Herz oft so nicht begeistert von dem ist, was das Evangelium beinhaltet, ist, weil ich mir das Evangelium eben im Käfig angucke. Hier drin, in einer Gemeinschaft von Leuten, die das längst erlebt haben. Wenn wir das Evangelium wieder nehmen und da rausbringen, wo es hingehört, in den Dschungel, zu den Menschen, die das noch nicht kennen, dann werden wir Dinge erleben und Dinge sehen und dann werden wir abends nach Hause kommen und werden sagen, das war viel Arbeit und viel Aufwand. Der Kerl hier, der Behirte, der ist auch ganz Tag lang rumgerannt nach seinem Schaf. Aber der wird abends nach Hause kommen und sagen, es hat sich gelohnt, ich mache ein Riesenfest. Und ich glaube, wenn wir das ist, wenn wir verstehen, dass Christus für uns das geworden ist, dieser Hirte, der sich für uns aufgegeben hat. Wenn wir sehen, wenn wir diese Botschaft dahin bringen, wo Jesus sie immer hingebracht hat, nämlich raus, dann werden wir aus Freude und eigentlich aus Leidenschaft das allen sagen wollen. Und dann werden wir Dinge erleben wie Anna, eine junge Frau, deren Mitarbeiterin eines Tages Sondka geworden ist. Eine Frau aus unserem Gemeindegründungsteam, die zusammen ein paar Monate lang im gleichen Team im Krankenhaus gearbeitet haben und die sie immer wieder eingeladen hat und ihr immer wieder von Jesus und dieser neuen Kirche, die sie da gründet, erzählt hat. Und dann ist Anna eines Tages bei uns in den Gottesdienst gekommen und hat an Weihnachten die Botschaft von diesem Jesus gehört und hat das so abgefahren anders gefunden, wie alles, was sie erwartet hatte. Sie war vorher auch jemand, der so dachte, ja, Kirche ist so und die sind lieber unter sich und wenn man dazugehören will, dann muss man erstmal ganz anders komisch werden. Und dann war sie da und dann ist sie nach Hause gegangen und hat sie was total Abgefahrenes gemacht. Sie hat sich alle Predigten runtergeladen, die von mir online stehen und hat die alle angehört an einem Wochenende. Und dann ist sie wiedergekommen, hat am Abendmahl teilgenommen und hat ihr Leben Jesus gegeben. Und dann hat sie hinterher in einem Interview gesagt, dieses Gefühl, was ich habe, ich kann das kaum in Worte fassen, ich würde das Gefühl am liebsten in eine Box packen und jedem, den ich kenne, verschenken. Ich glaube, ich fühle mich manchmal wie jemand, ich weiß gar nicht, was ich habe, wenn ich über Jesus rede und wenn ich über das Evangelium rede. Wenn wir wirklich verstehen, was er für uns getan hat, dann können wir nicht unter uns bleiben. Ich glaube, man könnte jetzt ganz viel über Anwendung reden, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wo ich hindenke. Und diese Anwendung, das zu leben, ist für uns von Nordstern also tägliche Herausforderung und das ist für euch auch. Ich glaube, ich weiß, ihr seid eine Kirche, eine Gemeinde, die ganz viele Sachen macht in diese Richtung. Das finde ich ganz toll. Eben haben wir einige Sachen gehört. Und deshalb bin ich ganz froh, in euch einen Partner zu haben von einer Familie, die mit Außenwirkung lebt. Ich brauche trotzdem das hier immer wieder als Erinnerung. Eigentlich jeden Tag. Dass wir nicht eine Familie sind, die schön unter sich bleibt. Sondern dass wir eine Familie sind, die wirklich Außenwirkung hat. Und zwar nicht die Außenwirkung, die wir leider zu oft hatten. Sondern dass wir eine Kirche sind, wo die Leute in dieser Stadt sagen, ich glaube zwar nicht an deren Gott. Und sie haben so ein paar ethisch-moralische Werte, die finde ich eigentlich komisch. Aber die lieben diese Stadt. Die sind eine Familie mit Außenwirkung. Die wollen nicht unter sich bleiben. Und die sagen immer, dass sie diesen Jesus kennengelernt haben, der für sie alles gegeben hat und sie deshalb für uns alles geben wollen. Das ist total anders als alles andere, was ich kenne. Ich muss da mal hingehen und muss mir das angucken. Ich möchte gern beten. Vater, ich danke dir für diese herausfordernden, für mich immer wieder herausfordernden Zeilen in deinem Wort. Und für dieses Leben, was du, als du hier auf dieser Erde warst, gelebt hast, was so herausfordernd ist für mich. Und es ist unglaublich, dass du dich selbst für uns hingegeben hast, dass du so sehr inkarniert bist, dass du so sehr einer von uns geworden bist, dass du sogar nicht nur zu uns Sündern gegangen bist, sondern dass du selbst zum Sünder geworden bist, dass du alle Sünde der Welt, meine Sünde, auf dich genommen hast. Und ich danke dir, dass du dadurch mich befreist oder uns befreist und berufst, eine Familie mit Außenwirkung zu sein, eine Kirche für andere. Und ich bitte dich, dass du uns persönlich herausforderst an den Stellen, wo wir das vergessen haben, wo wir wieder gegenlenken müssen. Und ich bin total froh, hier in Darmstadt eine Kirche, eine Gemeinde zu haben als Partner, die das lebt. Und Vater, wir sehnen uns danach, dass wir gemeinsam in dieser Region, in Rhein-Main, dass Menschen, die noch nicht zu dieser Familie gehören, dazu finden, indem du uns in diese Region, in diese Städte sendest. Bitte gebrauch uns, ganz konkret, in der kommenden Woche. In Jesu Namen. Amen.